Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Das ist Harald. Harald hat eigentlich ein rundum schönes Leben. Er ist glücklich, wenn er alles unter Kontrolle hat und sich alle seine Teller drehen, sozusagen. Im Moment dreht sich Haralds Leben überwiegend um Herbert Müller. Herr Müller ist Haralds Chef. Solange Harald seinen Job gut macht, ist Herr Müller glücklich und sein Teller dreht sich wie von selbst. Haralds Frau heißt Doris. Solange Harald pünktlich nach Hause kommt, sich um seine Frau kümmert und ihr ein nettes Zuhause schafft, dreht sich ihr Teller fast von selbst. So dreht sich Haralds Leben also um seine Arbeit und um seine Frau, zu der er rechtzeitig nach Hause kommt, um auch dort alles am Laufen zu halten. Doch eines Tages steht Harald vor einer Herausforderung. Sein Chef, Herr Müller, bittet ihn, länger im Büro zu bleiben und an einem wichtigen Projekt weiterzuarbeiten. Nun möchte Harald gern Herrn Müllers Teller weiterdrehen, also bleibt er. Macht das Projekt fertig und geht schnell nach Hause, gerade noch rechtzeitig, um den Teller in Schwung zu halten. Natürlich muss er sich jetzt etwas mehr anstrengen, um den Teller zu Hause wieder auf die richtige Drehgeschwindigkeit zu bringen, aber er schafft es. Er hat wieder alles unter Kontrolle. Doch dann kommt Bernadette. Bernadette ist Haralds Tochter und weil er sie wirklich liebt, hat auch sie einen Teller, für den er Zeit investieren muss, um ihn zu drehen. Also muss sich Harald etwas mehr anstrengen, um den Teller seiner Frau und seiner Tochter in Schwung zu halten und um rechtzeitig zurück zur Arbeit zu kommen, um Herrn Müllers Teller zu drehen. So wird sein Leben etwas komplizierter, aber er ist immer noch Herr der Lage. Dann tritt die nächste Herausforderung in Haralds Leben. Roland. Roland ist der Trainer im Fitnessclub, den Harald auf Empfehlung seines Arztes besucht. Der Arzt meint, es würde Harald helfen, sein Leben zwischen Frau, Tochter und Arbeit besser zu bewältigen. Es hilft ihm natürlich, aber es kostet auch Zeit, diesen Teller zu drehen. Und während Harald Rolands Teller dreht, kommen die Teller seiner Frau und seiner Tochter gefährlich ins Trudeln. Und zwar so gefährlich, dass sie einen Berater aufsuchen. Der Berater hilft Harald genauso wie der Fitnessclub. Aber auch er kostet Zeit. So ist Harald Tag ein, Tag aus, von morgens bis abends unterwegs. Wenn einer der Teller besondere Anforderungen an ihn stellt, wirkt es sich auf alle anderen Teller aus. Als seine Tochter eine Zahnspange braucht, braucht er auch mehr Geld, also muss er sich mehr Zeit mit Herrn Müller nehmen und mehr arbeiten. Daraufhin wankt seine Frau Doris ganz gefährlich. Während er sich um sie kümmert, vergisst er einen Termin bei seinem Berater und kommt zu spät zum Trainer im Fitnessclub. Er wird krank und bricht fast zusammen. Das ist Harald. Sein Leben ist bestimmt von seinem Chef, seiner Frau, seiner Tochter, seinem Fitnessclub, seinem Berater. Zumindest im Moment. Bis die nächste Herausforderung kommt.
Nein!
Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht. Denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben.
Das war jetzt ein krasser Szenenwechsel. Jedenfalls sollte er bewusst so rüberkommen. Dieses Theaterstück und dann dieser Psalm 23. Vorgelesen zwar nach der Hoffnung für alle, dadurch klingt er ein bisschen moderner. Vielen von euch ist er vielleicht so in der Luther-Übersetzung im Ohr. Wir haben das bewusst so gemacht, so dass es eigentlich fast so gar nicht zusammenpasst. Ich weiß nicht, ob ihr das gedacht habt. Was soll jetzt dieser Psalm an der Stelle? Der gehört eigentlich auch nicht zu dem Stück. Wir haben das da so reingedrückt. Da ist auf der einen Seite dieser Mensch des 21. Jahrhunderts, der so den normalen Wahnsinn auf die Reihe kriegen will, den wir alle so erleben. So krass, habe ich gedacht, ist sein Leben gar nicht. Beruf, Familie, Fitnesstrainer, Berater, ich meine, müsste man eigentlich mit klarkommen. Und danach, oder dazwischendrin, ein Text, ein uralter Text über Schäfchen, grüne Wiesen, der irgendwie auch ein bisschen weltfremd anmutet. Ich weiß nicht, ich konnte mit diesem Psalm, ehrlich gesagt, mir war das immer ein bisschen zu kitschig, dieses Bild. Also ich weiß, dass das ganz vielen Leuten total viel bedeutet. Und ich habe immer gedacht, für mein Empfinden wirkt das alles ein bisschen zu lieb in diesem Psalm, als dass es mir jetzt wirklich in mein Leben reinreden würde. Welches Bild beschreibt das Leben? Das Bild von dem Teller drehen? Oder das Bild von Schafen und grünen Wiesen und frischem Wasser und alles so? Wie fühlt sich Leben an, ist so meine erste Frage, die ich mich mal drehen will. Wie fühlt sich Leben an? Und du musst jetzt halt an dein Leben denken, so, ne? Fühlt sich das an wie bei diesem Tellerjongleur, der hin und her rennt? Fordert dich dein Leben? Kostet es dich Kraft? Kostet es dich manchmal mehr Kraft, als du hast? Oder kostet es dich oft mehr Kraft, als du hast? Und kennst du den Gedanken, dass du denkst, irgendwann kommt der Punkt und ich klappe zusammen? Jetzt noch nicht. Aber irgendwann kommt er. Vielleicht sitzen hier sogar Leute, die hatten den Punkt schon hinter sich, wo sie zusammengeklappt haben. Wie fühlt sich das Leben an? In diesem Text fühlt es sich ganz anders an. Ein Schaf auf einer saftigen Weide. Ich denke mal, das soll ein Bild sein für Leben, das so rundum irgendwie gut ist. So. Ein Leben voller Kraft irgendwie. Nicht kurz davor auszubrennen, nicht kurz davor aufzugeben, sondern irgendwie, ich habe gedacht, ich finde irgendwie kein besseres Wort, aber irgendwie ein heiles Leben. Heile Welt ist das doch irgendwie, diese grüne Wiese da. Ein Leben voller Kraft. Ich würde so einen Text niemals schreiben. Ich würde ihn so nicht schreiben, wenn ich ein Leben voller Kraft beschreiben würde. Ich würde andere Bilder benutzen. Bei mir kämen keine Schafe vor, irgendwie. Aber ich will heute mal versuchen, ein paar Worte dazu zu finden, wie Leben voller Kraft aussehen kann und wie vor allem, dass diese Kraft in unser Leben reinkommt, sodass unser Leben nicht so aussehen muss, wie das Leben, was Harald gerade so beschreibt oder gezeigt hat. Also es geht heute um Kraft, habt ihr jetzt schon oft gehört, das Wort, um Energie, darum, dass wir sie brauchen und darum, woher wir sie kriegen. Und ich als Physiker kann ja sagen, alles im Leben dreht sich um Energie. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin gar kein Physiker, ne? Nicht, dass er nachher mit solchen Fragen zu mir kommt. Aber das habe ich verstanden irgendwie. Alles dreht sich doch im Leben irgendwie um Energie, ja? Um diesen ewigen Rhythmus von Energie aufnehmen, Energie abgeben. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich so in der Schweiz an einem kleinen Bauernhaus an einem Fenster gesessen, über den Thuner See geblickt. Und alles, was ich da so gesehen habe, habe gedacht, hey, das passt auf alles. Ich kann mir die Bäume anschauen, die Autos, die vorbeifahren. Der See irgendwie auch, der tankt, glaube ich, Sonnenwärme und gibt sie dann nachher wieder ab, deswegen ist es da unten wärmer. Da ruderten noch ein paar von unseren Leuten vorbei. Also überall sehe ich, die verbrauchen Energie und nehmen wieder Energie auf, um wieder welche verbrauchen zu können. Irgendwie sieht man diesen Kreislauf überall. Energie gewinnen, Energie verlieren und wieder gewinnen. Das Leben ist sozusagen dieser Pulsschlag. Der große Pulsschlag wäre geboren werden und wieder sterben. Frühling, Herbst. Es gibt auch die ganz kleinen Pulsschläge. Ihr atmet alle. Ja, schon jahrelang tut ihr das. Manchmal setzt unsere Atmung aus, dann wenn es besonders schön ist oder besonders schrecklich. Aber in der Regel atmen wir. Wir nehmen Sauerstoff auf und verbrauchen ihn wieder. Ihr schlaft alle nachts meistens, die meisten von euch. Also ihr folgt auch da dem ewigen Rhythmus zwischen Aktivität und dann wieder Regeneration. Ich habe heute Nacht zu wenig geschlafen und deswegen fühle ich mich jetzt müde. Und zu wenig schlafen kann fast so sein wie zu wenig atmen. Wir brauchen diesen Rhythmus. Der dritte Pulsschlag, den wir so tagtäglich erleben, ist der, den ihr gleich spürt, wenn ihr draußen ein Brötchen esst. Ihr nehmt Energie auf, um es wieder zu verbrennen. Aufnehmen, abgeben. Also, alles im Leben dreht sich um Energie. Und das Leben zu leben kostet ständig welche. unser Körper funktioniert so und man kann das, sich das Universum angucken, es funktioniert so. Ich habe kürzlich so einen Bericht gesehen über schwarze Löcher, wie sie entstehen, wie sie irgendwie Energie sammeln ohne Ende und dann irgendwann, später dann mal, geht das irgendwie wieder alles wieder auseinander. So. Oder das ganze Universum, sagt man, hätte so eine Art Pulsschlag. Es geht auseinander und wieder zusammen. Ich glaube, wir sind gerade bei auseinander. Also, wir sehen diesen Pulsschlag, Energie aufnehmen, Energie abgeben, überall. Jetzt geht es mir heute natürlich nicht um diese Art von Energie. So Kohlenhydrate oder Sauerstoff. Ich glaube, das Leben kostet nicht nur vitale, körperliche Energie, sondern vor allem emotionale, mentale Energie. Das Leben kostet dich Energie, auch wenn du genug isst, genug atmest, genug schläfst, genug Ausgleich hast. Und ich habe gedacht, ich glaube, dass unser Leben so ähnlich wie so eine Wellenlinie aussieht. Und das ist natürlich jetzt fiktiv, ne? Euer Leben, wenn ihr es in Wellen aufzeichnen würdet, würde vielleicht ganz anders aussehen, aber mal fiktiv gesagt, könnte man sich ein Leben vorstellen, an dem es am Anfang ziemlich hoch ging. Die ersten Jahre eine tolle Kindheit verlebt. Und dann ist irgendwas passiert und es ging richtig runter. Ich habe gedacht, vielleicht, manchmal kann das für kleine Kinder schon ein Umzug sein, der vielleicht so plötzlich alles verändert, dass es ein Kind alles kostet an Energie, was es hat. Oder da dieser Ausschlag so heftig ist, vielleicht ist das eher eine Trennung von den Eltern oder irgendwas, was so das Ganze durcheinander bringt. Und dann ging es wieder hoch. In der Schule hat es irgendwie gut funktioniert und da waren Freunde und so weiter. Was fällt mir ein zu dem runter? Es wurde in der Schule schwieriger. Die Eltern haben sich Sorgen gemacht, ob man überhaupt die Realschule packt oder was. Und dann war vielleicht, ich sag mal, wo das nächste Mal so richtig wieder hochgeht, das war die erste Freundin. Und das war eine lange Beziehung und die war super und die hat die Energie gegeben. Und dann ging es runter, als du keinen Job gefunden hast. Und also, ja, ich glaube, unser Leben verläuft in so Wellenlinien. Nicht in so heftigen, ne? Unser Leben, ich glaube, wenn man das richtig aufzeichnen würde, das wären nicht nur so ein paar Ausschläge nach oben. Ja? Also 3 Jahre ging es mir gut, dann ging es mir 5 Jahre schlecht. Man müsste wahrscheinlich ganz viele kleine Wellenlinien machen. So. Man müsste die ganze Linie müsste so eine kleine Schlangenwellenlinie sein, aber es gibt so hoch und runter. Ich weiß nicht, jedenfalls mein Leben könnte man, die Linie sähe ein bisschen anders aus, aber man könnte sie so beschreiben. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da fühle ich mich wie Frodo und Sam am Schicksalsberg, wenn ihr das kennt. Ja, du siehst sie da hochkrabbeln und du weißt, dass sie es wissen und dass wir es wissen, das schaffen sie nicht. Viel zu wenig Kraft. So Zeiten gibt es im Leben. Und dann gibt es auch Zeiten, ist vielleicht ein bisschen typabhängig, aber es gibt auch Zeiten, da glauben wir ernsthaft, dass die Welt läge uns zu Füßen. Wir versuchen uns in Bäume ausreißen. Wir fühlen uns nicht wie Frodo, wir fühlen uns wie Gandalf auf dem weißen Schimmel. Oder wie Super Grobi. Kennt ihr Super Grobi noch von früher? Retter der Welt. Ja, also einmal ist das Leben ein dunkler Tunnel und einmal ist es ganz großes Tennis. Und je nach Typ, also bei mir kann das in einer Woche so sein, in der anderen anders. Oder ein Tag vom anderen. Je nachdem, was passiert und je nachdem, wie viel Kraft wir dafür haben, für das, was passiert. Und ich glaube ein bisschen, unsere Hoffnung ist, dass unsere Wellenlinie, kannst mal einen weiterklicken, so verläuft. Wir hoffen, nein, so. Es gibt Zeiten, klar, die kosten Energie und wir brauchen alle Kraft so. Und dann geht es aber wieder aufwärts und wir hoffen irgendwie, dass das ganze Ding insgesamt aufwärts geht. Also wir hoffen irgendwie, besser darin zu werden, das Leben zu meistern. Ja, also wenn ich da mal drüber bin, dann, ich habe das vom Abitur gedacht, wenn ich das mal habe, dann, Pustekuchen, wenn ich die Sache mal durchgestanden habe, ja, dann atme ich durch und dann wird das Leben anders. Wir hoffen, stärker zu werden. Wir hoffen, das Leben würde leichter. Ist auch eine witzige Hoffnung. Ich kann zum Beispiel manchmal denken, wenn es so in der Gemeinde Herausforderungen gibt, dass ich denke, wenn die Gemeinde größer wäre, wird es leichter. Wahrscheinlich völliger Unsinn. Aber wir leben so. Und manchmal packt uns die beklemmende Angst, es könnte so aussehen. Dass es insgesamt vielleicht gar nicht aufwärts geht. Was ist, wenn es abwärts geht? Also, du hast das Projekt abgeschlossen, aber es kommt schon das nächste und du hattest eigentlich nicht genug Zeit, um Luft zu holen und du startest in das nächste Projekt oder das nächste Problem oder was immer mit etwas weniger Kraft als vorher. Und du ahnst, es geht so nicht. Beziehungskrisen zum Beispiel, ja? bleiben irgendwie unerledigt. Sie sind vorbei, aber sie bleiben unerledigt. Das war hart und tat weh, aber irgendwie hast du es kaum richtig aufgearbeitet und es geht einfach so weiter. Und du merkst, die Energie wird weniger. Es geht schon immer wieder hoch, aber irgendwie geht es immer weiter runter danach. Vielleicht musst du jetzt ganz andere Beispiele als Projekt- und Beziehungskrise einsetzen. Was ist es bei dir? Keine Ahnung. Aber es fühlt sich dann so an, als ob der Tank so langsam leer geht, über die Jahre. Du hast Phasen der Erholung, aber das Leben braucht eindeutig mehr Energie, als du reinkriegst. Und das ist so ein Punkt, wenn wir das im Leben feststellen, wo wir uns auf die Suche machen nach neuen Kraftquellen. Wir spüren, die Energie reicht nicht, so ein bisschen Sport reicht nicht, ein bisschen Urlaub, kaltes Bier abends trinken vorm Fernseher reicht nicht, um wieder Kraft zu bekommen. Noch nicht mal der Traumprinz, wenn wir ihn denn haben, oder die Traumprinzessin, reicht, um uns die Kraft zu geben, die wir fürs Leben brauchen. Das stellen wir uns oft so vor, ne? Einen Menschen haben, der mein Leben mit Kraft betankt. Ein Mensch kann das niemals leisten. Und meistens, wenn wir das bemerken, dann machen wir uns auf die Suche nach einer neuen Kraftquelle und wir suchen im spirituellen Bereich. In dem, was nicht so direkt die menschlichen, realen, wirklichen Dinge sind, die man anfassen kann, sondern in einer Ebene drüber. Gibt es eine Kraftquelle jenseits dessen, was ich so sehen kann? Und kann ich die anzapfen? Vielleicht ist das der Grund, warum du sonntags morgens die Zeit hier im Kino vertreibst und nicht einen Film guckst, sondern im Gottesdienst sitzt. So, und jetzt sind wir wieder bei Psalm 23. Ein antikes Lied. Und es handelt vom Suchen und vom Finden von Kraft. Jedenfalls in dem Abschnitt, um den ich mich heute drehe. Die anderen drei Predigten werden sich dann um andere Verse in diesem Psalm drehen. Und ich habe gedacht, das ist ja eigentlich krass, wenn man sich das mal reintut. Das Ding ist, ich weiß nicht genau, wann hat David eigentlich gelebt? Ich sage jetzt mal zwischen 2.500 und 3.000 Jahre. Ich würde sagen 3.000 Jahre alt. Und diese Worte hier beschreiben, als von einem Menschen geschrieben, der vor 3.000 Jahren erlebte, die Kraft reicht nicht. Und der dann in seinem Glauben eine Energiequelle findet und darüber ein Lied schreibt. Und seine Worte haben die Zeit überdauert. Millionen Menschen haben seither eine ähnliche Erfahrung gemacht. Und Millionen Menschen bedeutet dieses Lied deshalb unheimlich viel. Und es könnte sein, dass ein 3000 Jahre altes Lied uns heute irgendwie hilft, Kraft für unser Leben zu finden. Finde ich einen verrückten Gedanken. Viele von euch kennen dieses Lied. Mich würde mal interessieren, wie viele von euch es kennen. Meldet euch mal. Ja, genau. Ihr musstet das vielleicht im Konfirmandenunterricht auswendig lernen. Oder eure Oma hat so ein, ich sage es wieder, kitschiges Bild an der Wand. Da steht der Herr ist mein Hirte drunter, so ein bisschen in süßlichen Farben gemalt, so einem Hirten, der so ein... Ja, kennen wir. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr deswegen vielleicht euch gar nicht so leicht tut, in diesem Lied einen Hinweis auf eine Kraftquelle zu finden, die uns heute hilft. Weil ihr es so oft schon gehört habt und so floskelhaft irgendwie klingt für euch. Ich glaube, deswegen ist es ganz gut zu wissen, wer der Mann war, der das Lied geschrieben hat. Das war kein weltfremder Romantiker. Es ist ein Psalm Davids. So ist er, so steht die erste Zeile, ein Psalm Davids. Und David war Soldat. Als Jugendlicher ein draufgängerischer Junge, ziemlich bald schon ein draufgängerischer Krieger. Sein Mut hat eine ganze Armee Kinnlade runterfallen lassen, weil sie das sahen. Ja? Nach seiner Jugendzeit war er so eine Art Rebellenführer, müsste man sagen. Könnte auch sagen Räuberhauptmann. Dann ein Kriegsheld, später Regent eines militärisch erfolgreichen Kleinstaates. Er war König, er war geliebt und bitter gehasst. Er erlebte große politische Erfolge, was bedeutet vor allen Dingen Kriege, die er gewonnen hat, und bittere familiäre Tragödien. Er wurde gefeiert und er wurde verraten. Und an beidem war er nicht unschuldig. So, mit einem Wort, was ich damit sagen will, sein Leben war extrem anstrengend. Liest sich jedenfalls so, wenn man so liest. Und er erlebte extreme Wellenberge. Und diese Zeilen, die mögen irgendwie romantisch, harmlos, kitschig klingen oder so, sie stammen aus der Feder eines Mannes, der sich durchs Leben kämpfte und der trotz seiner Fehler, die er zahlreich hatte, irgendwie eine ziemlich starke Figur macht. Und noch was muss man wissen, wenn man den Psalm liest. Das Bild vom Hirten und Schafen. Ne? Wir hören da wir sehen so ein Postkartenmotiv aus Irland oder Ostfriesland. So, genau. Und das Bild vom Hirten war damals ein Abenteuerbild. ein Abenteuerbild. Eine Herde Tiere durch die judäische Hitze zu führen und da irgendwie Futter für sie zu finden, war Abenteuer. Es war eine herausfordernde Sache. Die Hirten waren Menschen, die manchmal ihr Leben riskierten, wenn sie gegen wilde Tiere diese Herde verteidigten. Also ein Lied über einen Hirten ist etwas Wildes, etwas Ursprüngliches, auch wenn wir das Ganze mit anderen Ohren vielleicht hören. Okay. Das Verschen, was uns heute beschäftigt, heißt: Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. So ein bisschen der Anfang von diesem Lied. Zweiter und dritter Vers. David, dieser Mann mit dem schweren Leben, erlebt Gott in seinem extrem turbulenten Leben so, dass er sagen kann: Gott und mein Glaube an ihn, das ist wie, wenn du in trockener Steppe einen hast, der dafür sorgt, dass du frisches Wasser findest. Mein Glaube an Gott, das ist für mich wie für ein Schaf sein Hirte, der es fertig bringt, irgendwie saftige grüne Wiesen zu finden, obwohl es die in dem Land kaum gibt. Das hier ist ein Bild für Überfluss, saftige grüne Wiesen. Gott ist einer, bei dem es Kraft im Überfluss gibt. So beschreibt er seine Erfahrung mit Gott. Irgendwie kannte dieser Mann David offensichtlich einen Ort, wo man mental durchatmen und auftanken kann. Und nicht nur ein bisschen. Er kannte sowas, so ein Red Bull verleiht Flügelort. Nur, dass es bei ihm nicht irgendein Stoff ist, den er zu sich nimmt, sondern dass er sagt: Hey, diese Kraft ist der Herr. Er nennt ihn den Herrn, Gott. Die Frage: Wie kann der Glaube an Gott zu so einer Energiequelle wirklich werden? Ich meine, so ein Lied ist ja schön, aber wie kann das, was ist daran so voller Energie am Glauben an Gott? Kann er das wirklich sein? Und ich will das mal so ein bisschen gegenüberstellen heute. Ich will einfach immer die Dinge beschreiben, von denen ich glaube, dass es die Hauptgründe sind, die uns auspowern. Und dann gucken: Hey, welches Kraftpotenzial liegt eigentlich im Glauben und wie kommt das dazu? Wie kommt das zusammen zu dem, was uns auspowert? Und zum Schluss würde ich dann gerne noch hinschauen und schauen, wenn ich diese Energiereserven bei Gott also kenne, wie komme ich eigentlich dran? Okay, also was uns auspowert, ist jetzt der Punkt, der uns besonders beschäftigt. Drei Dinge, habe ich gedacht, sind es, glaube ich. Das erste liegt so ein bisschen auf der Hand vom Theaterstück her. Stress. Stress. Und ich meine nicht den positiven Stress. Das gibt's auch, positiver Stress. Also eine Herausforderung, die dir alles abverlangt, aber sie setzt dich unter Strom. Das Adrenalin geht durch deine Adern. Du bist danach richtig fertig und ausgepowert, aber das Ding an sich hat dir eigentlich Kraft gegeben. Es ist Stress, der Spaß macht. Ich habe gedacht, das ist so wie, wenn dir jemand sagt, du musst eine halbe Stunde in Frankfurt sein. Stress. Und er leiht dir ein 300 PS Auto. Stress, der Spaß macht irgendwie. Für manche. So, das ist nicht der Stress, den ich meine. Ich glaube, solchen Stress können wir ganz gut verkraften. Zu viel davon macht uns auch platt, allerdings. Aber das kann etwas Erfüllendes sein sogar. Aber ich meine negativen Stress. Stress, der uns nicht Adrenalinschübe gibt, sondern Magengeschwüre. Es gibt eine Passage in Davids Leben. Ich habe immer überlegt, okay, wo findet man das eigentlich in Davids Leben? Stress. Oder die anderen Dinge, die mir dann noch eingefallen sind. Es gibt so eine Passage in seinem Leben, da hat man den Eindruck, wenn man das so überfliegt, boah, das war Stress. David ist lebt in Judäa und Saul ist König. Das Problem ist, dass er schon zum Nachfolger bestimmt wurde für Saul und er ist nicht Sauls Sohn. Und David ist sozusagen eine ständige Provokation für diesen König, der noch regiert, aber der schon weiß, da ist sein Nachfolger in der Warteschleife. Und die Sache, die daraus folgt, ist: David wird verfolgt von Saul. Saul tickt so ein bisschen durch ab und an und versucht ihn umzubringen. Und er flieht in die Fremde zu den Philistern und er hat noch 600 von dieser Räuberbande, ja, also von diesen Rebellen, die er so um sich gesammelt hat, bei sich. Er hat also eine Verantwortung für diese Leute. Gleichzeitig hat er Saul im Nacken und flieht in die Fremde. Und dort in dieser Fremde bei den Philistern spielt er ein doppeltes Spiel. Er kriegt so eine Stadt, da lässt er sich nieder mit seinen Leuten und sie leben von Raubzügen. Das weiß der König auch. Dem König allerdings erzählt er, er würde das gegen seine eigenen Leute machen, gegen die Judäer. Warum? Damit der König sich in Sicherheit wiegt. Hey, der Typ, der kann nie wieder nach Hause. Ne? Der wird nie auch nicht gefährlich, weil der hat sich ja wirklich entschieden und ist jetzt gegen seine alten Leute da. Das tut David aber gar nicht. Er führt seine Raubzeuge in ganz anderen Ländern aus und sorgt immer dafür, dass keine Zeugen übrig bleiben. Und er spielt dieses Doppelspiel. Und dann kommt es dazu, dass sein König, dass die Philister einen Kriegszug gegen Judäa, also gegen sein Land führen. Und er kommt unter Stress, weil jetzt könnte es bedeuten, dass er mit soll. Und es ist auch so. Und er hat dann ein bisschen Glück oder Pech, je nachdem, wie man es sehen will. Nämlich die Leute, die mitkämpfen, die Fürsten da, die sagen, was, den willst du mitkämpfen lassen? Das ist ja saugefährlich. Wer sagt dir denn, dass der Typ nicht überläuft da drüben? Also die ahnen, ich weiß nicht, ob sie es wissen, aber sie ahnen, so ganz loyal ist er nicht. Und plötzlich ist David noch stärker in dieser Doppel... Er hat dann Glück, sein König sagt, lass die Leute reden, ich vertraue dir, aber hey, sorry, du kannst nicht mit. Ja, und dann schickt er ihn wieder nach Hause. So, und ich habe mir gedacht, wie muss das gewesen sein? Du spielst ein doppeltes Spiel. Das Bild, was dein König für dich hat, das fällst du aufrecht, gleichzeitig weißt du, dass es ganz anders ist, gleichzeitig ist da der Stress, dass du eventuell gegen deine eigenen Leute kämpfen musst. Und als er dann zurückkommt, haben die anderen Feinde seine Stadt platt gemacht. Und seine eigenen 600 fangen an zu meutern, weil sie ihre Frauen und Kinder nicht mehr vorfinden. Das ist Stress. David jongliert zwischen den Leuten und hält sie alle zufrieden. Das ist Stress. Da würden also hier nicht Berater und Kind und Frau stehen, sondern der König und die Fürsten und die Feinde und seine eigenen Leute und eine Frau kam auch noch dazu, weiß ich nicht genau. Wird hier nicht erwähnt. David kennt Stress. Ich habe mich gefragt, was steckt eigentlich hinter dieser Art von Stress, wenn wir so jonglieren, zwischen den Erwartungen, die Leute an uns haben und wenn uns das auspowert. Warum machen wir das eigentlich? Was treibt uns eigentlich derart an? Es ist jetzt ein bisschen pauschal, was ich sage, aber ich habe den Eindruck, was es ist Angst. Es ist nichts anderes als die Angst, unterzugehen, wenn du die Teller nicht am Drehen hältst. Es ist die Angst, nicht der zu sein und nicht die Erwartung zu erfüllen, die Leute an dich haben. Es ist die Angst zu versagen, enttarnt zu werden als Versager, als einer, der doch nicht so stark ist, als einer, der ein Doppelspiel treibt oder sowas. Ich erzähle euch kurz was von mir. Manchmal habe ich Angst, kein guter Pastor zu sein. Ich habe manchmal Angst, zu wenig zu tun für mein Geld oder zu wenig inspirierend zu predigen oder zu wenig visionär zu leiten oder zu wenig weise in schwierigen Lebensfragen zu sein. Und das macht Stress. Und wenn ich genau darüber nachdenke, weiß ich, den Stress mache ich mir. Sagt mir gar keiner, dass das alles so ist und ich ein bisschen besser werden muss, sondern den mache ich mir selber. Also, natürlich, es gibt Stress, der wird von außen an uns herangetragen, ne? Viel Arbeit und so, kenne ich auch. Aber das, was uns richtig auspowert, ist eigentlich unsere eigene Angst zu versagen. Da ist so ein innerer Antreiber in uns. Ich glaube also, Stress kommt in den seltensten Fällen nur von außen. Der richtig heftige kommt von innen. Wir haben Angst, den Job zu verlieren oder von jemandem überholt zu werden. Also jetzt im Job, nicht auf der Autobahn. Von einem besseren, ja? Was glaubt ihr, wie viele Menschen Angst davor haben, nie in ihrem Leben den Satz zu hören, den ihr Vater ihnen hätte sagen sollen? Ich bin stolz auf dich. Es gibt erwachsene Menschen, die kämpfen durch ihr Leben, weil sie auf die Anerkennung ihres Vaters warten, selbst wenn er nicht mehr lebt. Die Angst, ich bin vielleicht nicht gut genug, treibt sie an. Diese Art von Stress frisst eine Menge Energie. Diese Art von Stress ist es, die zum Burnout führt. Es gibt auch andere Dinge, die zum Burnout führen, ne? Aber die Angst, nicht genug zu leisten und dadurch irgendwie die Berechtigung zu leben zu verlieren. Der weit verbreitetste Energiekiller, glaube ich, vor allen Dingen in unserer westlichen Welt. Er brennt dich gnadenlos aus. Du kannst lange mit diesem Energiekiller leben, je nachdem, wie stark du gebaut bist. So. Aber schön ist es nicht und irgendwann zwingt er dich in die Knie. Also, was Kraft kostet, ist letztlich, ich habe es mal so hingeschrieben, ist letztlich unsere Suche nach Wert, denn darum geht es, wenn ich Angst habe. Bin ich was wert? Und ich definiere meinen Wert über meine Leistung. Ich glaube, das ist der Stress, der uns wirklich fertig macht. Wenn wir unseren Wert über unsere Leistung definieren, und das tun viele, viele, viele von uns. David war ein Mann, der begriffen hat, sozusagen, wenn er so einen Psalm schreibt, ich muss für gar nichts kämpfen. Ich bin nur so ein Schaf. Und mein Hirte führt mich. Der führt mich dahin, wo Kraft ist und wo die Quelle ist. Ja, mein Wert ist aus Sicht meines Hirten schon da, einfach nur, weil ich existiere. Für Gott bin ich wertvoll, einfach weil ich bin. Leute, wenn ihr Gott erkennt, dann erkennt ihr immer auch euren immensen Wert, den ihr für Gott habt. Weil ihr geschaffen seid, weil ihr geliebt seid. Und das im Leben zu erkennen, mein Wert ist ja überhaupt nicht abhängig von dem, das beseitigt einen immensen Energiekiller. Es zu erkennen und wirklich aufhören, etwas zu leisten, ist übrigens gar nicht so einfach. Aber es beseitigt erstmal einen immensen Energiekiller zu checken. Ich habe einen Vater, der sagt, hey Junge, ich bin stolz auf dich. Ich habe einen. Kann zu einer gewaltigen Kraftquelle werden. Das ist das Erste, was ich sagen muss, was mir Kraft im Glauben gibt. Das zu erkennen, dass mein Wert nicht in meiner Leistung liegt. Der zweite Energiekiller ist Schmerz. Also Stress und Schmerz. Es ist die Tatsache, dass das Leben manchmal grausam ist und dass wir Erfahrungen machen, die man mit dem Wort Schmerz am besten umschreiben kann. Und diese Erfahrungen brauchen eine Menge Energie. Emotionale, mentale Energie, psychische Energie. Und David, ich habe wieder geguckt in sein Leben, erlebt eine Menge Schmerz. Saul, dieser König, war am Anfang beinahe sowas wie so sein väterlicher Freund. Am Anfang findet er das noch ganz cool, wie David drauf ist. Und fast sowas wie ein Mentor hätte Saul werden können. Und das schlägt um, diese Zuneigung schlägt um in Hass. In verrückten Hass. David erlebt das als junger Mann. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, dass jemand, den du vertraut hast, plötzlich zu jemand wird, der dich platt machen will. Oder er erlebt als Jugendlicher den Tod seines engsten Freundes. Seines einzigen Freundes, müsste man sagen. Dem einen Menschen, mit dem er alles teilte, der stirbt. Sinnlos. Später stirbt ein Baby in seinen Armen, sein Sohn, obwohl er Gott tagelang anbettelt, dass der Junge gesund wird. Oder er erlebt später, als seine Söhne erwachsen sind, dass sie anfangen zu überlegen, wie sie ihren Vater loswerden, um auf den Thron zu kommen, besonders einer, Absalom. Und bei dem Versuch, ihn vom Thron zu stürzen, stirbt dieser Sohn. Und nicht durch Davids Hand, sondern durch irgendeinen übereifrigen Kommandanten. Und David muss das miterleben. Mein Sohn stellt sich gegen mich und verliert auch noch das Leben. So. Also David hat eine Menge Schmerz erlebt. Eine Frau, die ihn verachtete. Allerdings war er da selber dran schuld. Also er hat sich ihr gegenüber nicht gerade fair verhalten vorher. Aber ja, er erlebt eine Menge Schmerz. Also Dinge passierten, die nicht passieren dürften in unserem Leben. Kennst du Dinge? So Dinge in deinem Leben, wo du sagen würdest, danach ist das Leben nicht mehr so gewesen wie vorher. Manche dieser Dinge liegen in deiner Kindheit. Manche hast du mit deiner Geburt mitgebracht schon. Manche dieser Dinge sind nur Worte. Worte, die dich aber so verletzt haben, dass du sie nie wirst vergessen können. Manches von diesen Dingen ist bitteres Unrecht. Manches ist einfach nur Pech. Gegen manche dieser Dinge gibt es noch keine medizinische Hilfe. Oder was immer. Gebete haben nicht geholfen. Diese Dinge kosten eine derartige Energie, dass mir manchmal unerklärlich ist, wie Leute weiterleben können und diese Dinge tragen. Solche Dinge saugen uns die Kraft so richtig aus uns raus. Manchmal wird Leuten schwarz vor Augen. Im tatsächlichen Sinn. So, und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das Schlimmste am Schmerz? Ich glaube, dass das Schlimmste am Schmerz das ist, dass es die Frage nach dem Sinn aufwirft. Also, dass vielleicht manchmal der Schmerz so ist, dass wir ihn ja noch aushalten könnten. Aber dass es so sinnloser Schmerz ist. Dass das Leben sinnlos scheint. Dass wir das Gefühl haben, wir sind nur Spielball des Schicksals irgendwie. Völlig ausgeliefert dem. Und manchmal geht es so weit, dass Menschen verbittern, dass sie lebensmüde werden. Depressiv. Ich glaube, das Schlimmste am Schmerz ist, dass er so sinnlos scheint. So, und die große Kraft, die ich im Glauben an Gott sehe, ist, dass wir den Sinn erkennen. Und ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen. Nicht den Sinn, warum dies oder das passiert ist. Manchmal gibt es das auch, Jahre später oder so, verstehen wir irgendwas oder so. Aber das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass wir dann plötzlich begreifen, ach, darum war das so. Finde ich viel zu kurz gedacht. Aber ich glaube, wer Gott kennt, kriegt ein Bild von der großen Geschichte. Und er kriegt Glauben daran, dass die große Geschichte, in der unsere Geschichte ein kleiner Teil ist, dass die insgesamt Sinn macht. und dass nicht alles sinnlos ist. Mein kleines Leben ist ein Teil einer großen Geschichte, die Sinn macht. Und weil diese Geschichte einen Autor hat, für den ich unglaublich wertvoll bin, wie ein Schaf für seinen Hirten, deshalb habe ich keine Angst mehr, dass das Leben ein sinnloses Chaos ist. Auch wenn ich Schmerz spüre. Gott entfernt den Schmerz nicht einfach aus unserem Leben. Also manchmal tut er das und manchmal nicht. Und manchmal denke ich fast eher öfter nicht, dass der Schmerz einfach so weggeht, weil wir Gott kennenlernen oder sowas. Aber wir wissen, dass hier ist nicht ein unkontrolliertes Chaos. Und es gibt eine unglaubliche Kraft. Ich denke an Leute, wo ich sagen würde, mit denen würde ich gar nicht tauschen wollen, aber sie strahlen eine Zufriedenheit aus. Irgendwie eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist. Ich sag mal was Persönliches. Letzte Woche habe ich gedacht, dass mein Vater eigentlich so jemand ist. Ja. Dass dieses Leben eine große Geschichte hat und dass es einen Sinn macht und dass es ein gutes Ende gibt, das nimmt dem Energiekiller Schmerz die gefährlichste Kraft, die gefährlichste Waffe. Es gibt dir Hoffnung. Du ordnest deine Erfahrungen in größeren Zusammenhang ein. Es ist ein völlig anderes Leben. Trotz Schmerz. Okay, also das war Stress, Schmerz. Das dritte, woran ich denken muss, ist Schuld. David war ein Mann, der Gott kannte. Und die Bibel sagt sogar von ihm, später dann, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Schön, wenn man das mal irgendwo über sich lesen würde. So, aber an Davids Händen klebte Blut, und zwar bitter. Ich habe das eben schon mal so angedeutet, dass er an manchem von dem, was er an Leid erlebte, selbst schuld war. Und David hat oft selbstsüchtig gehandelt, wenn man sich das anschaut. Und nicht selten kostete das Menschenleben. Ne, die Zeugen beseitigen, damit der König ihn mitkriegt, gegen wen er seine Raubzüge durchführt. Die krasseste Geschichte ist auch gleichzeitig die bekannteste, wo er sich in eine Frau verliebt. Und um diese Frau zu kriegen, verheizte er deren Mann an der Front. Ganz bewusst. Und ich erzähle die Geschichte jetzt nicht. Aber wenn man sich das anguckt, er handelt wie in Trance. Er handelt wie ein Schwein, muss man sagen. Man denkt, hey, was ist mit dem Typen los? Kaltblütig. Total ich-fixiert. Und dann lesen wir, wie er plötzlich aufwacht. Ein Mensch hilft ihm, zu sehen, was er da gerade getan hat. Und als er aufwacht und realisiert, wie mies er gehandelt hat, klappt er zusammen. Es niedet ihn um. Die Erkenntnis, wer er ist, niedet ihn um. David hat noch andere Lieder geschrieben. Wenn man das in den 51. Psalm lesen würde, da beschreibt er das, wie ihn das quält. Seine Schuld. Gibt es Schuld in deinem Leben? So offen fragt man das normalerweise nicht, und es ist jetzt auch eine rhetorische Frage, auf die ich keine Handzeichen erwarte. Aber gibt es Schuld in deinem Leben? Nicht so große, möglicherweise. Aber gibt es welche? Nicht zu wissen, ich bin eigentlich nicht in Ordnung. Da sind Dinge nicht okay. Ist ein gewaltiger Energiekiller. Und ich habe gedacht, die größte Macht entwickelt Schuld eigentlich nach der Tat. Nach der Tat. Dann treibt sie die Opfer in den Hass und sie treibt die Täter in die Dunkelheit. Zumindest dann, wenn ihr Gewissen noch intakt ist. Und es bleibt dann oft eigentlich nur zwei Wege, mit unserer Schuld umzugehen, mit dem, was gewesen ist. Wir können es verdrängen, wir können Erklärung finden, warum das so jetzt auch nicht war, warum man das auch verstehen muss und so. Wir können das verdrängen, einfach nicht mehr dran denken. Manche Leute sind in der Lage, das einfach auszuschalten im Kopf, sich tatsächlich nicht mehr zu erinnern. Und oder wir kompensieren es. Wir strengen uns an, zu beweisen, dass wir doch gut sind. Wir fangen an, wieder zu leisten. Christen sind in der Gefahr, dann fromme Dinge zu leisten. Gute Menschen zu sein. Und beides, also das Verstecken und das Kompensieren, kostet immense Energie. Das schlechte Gewissen verbraucht Energie wie so ein 6-Liter-Motor, der 30 Liter schluckt und gar nicht so schnell fährt. Die gewaltigste Erfahrung, die Menschen seit damals bis heute machen, ist, wenn sie Gott kennenlernen, dass sie merken, er ist mir gnädig. Ich weiß nicht, das hört sich so floskelhaft an. Er ist mir gnädig. David hat das erlebt. Bittere Schuld und Gott reagiert mit Gnade. Kannst du dir vorstellen, was das für eine immense Last ist, die einem von den Schultern fällt, wenn deine Sehnsucht nach Gnade wahr wird? Ich weiß nicht, ob das für dich zu stark ist, dir zu unterstellen, du hättest Sehnsucht nach Gnade. Immerhin bist du ein ganz angenehmer, netter Kerl. Bin ich auch. Trotzdem kenne ich das. Ich kenne mich auch noch von der anderen Seite. Und vielleicht du auch. Wir brauchen Gnade. Und wenn Gott einem Menschen wie mir oder dir sagt, es ist okay, das ist eine immense Kraft, die da frei wird. Ich meine nicht damit, hey, es ist okay, schwamm drüber, mach weiter so. Ich sehe das alles nicht so eng. Also Gottes Gnade hat Gott immens viel gekostet. Wenn ihr in unserem katholischen Gegend hier, werdet ihr heute Nachmittag wahrscheinlich beim Spazierengehen noch irgendwo ein Kruzifix sehen. Schaut es euch an und fragt euch, was es Gott gekostet hat, uns gnädig zu sein. Das ist nicht einfach so mal. Das hat Gott alles gekostet. Aber er möchte dir gnädig sein. Dir sagen, du kannst am Anfang, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist ein Satz, den Jesus ab und an gesagt hat zu Leuten. Deine Sünden sind dir vergeben. Wie wenn sie nicht passiert wären, wenn du willst. Das zu kriegen, ist wie neues Leben kriegen. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen floskelhaft, aber Gnade erfahren ist das Gewaltigste, was Menschen passieren kann. Zu erleben, der Schöpfer des Universums sagt zu mir, du bist okay. Ich sehe kein Blut mehr an deinen Händen. Es gibt nichts, was lebendiger macht. Ich bin eigentlich schon fast am Ende. Oh, aber ich habe noch ein paar Minuten. Ich will ja auch noch zum Letzten was sagen. Also, wenn ich mich frage, was ist eigentlich das, was Kraft im Glauben ausmacht, dann sind es Gottes Antworten auf meine Suche nach Wert, meiner Frage nach dem Sinn, meiner Sehnsucht nach Gnade. Ich glaube, das sind unsere Hauptenergiefresser und da hat Gott Antworten drauf. Und ich wüsste nicht, was Menschen mit mehr Kraft und Energie erfüllt als das. Darum schreiben sie solche Lieder und sagen, hey, Gott ist für mich wie ein Hirte, der mir frisches Wasser gibt. Ich lebe da auf. Ich will trotzdem noch etwas sagen zu dem Wie, weil ich glaube, für viele von euch ist das hier sogar bekannt gewesen. Jetzt hast du es gehört, vielleicht glaubst du es sogar. Die große Frage ist ja, du sitzt vielleicht immer noch unausgeschlafen in deinem Sessel. Und wenn du in die nächste Woche denkst, dann fühlst du dich gar nicht wie super Grobi, wie voller Energie und so. Wie kommt die Energie ganz praktisch in unser Leben rein, wenn wir sie brauchen? Ich habe länger darüber nachgedacht und ich glaube, dass John Nash die Antwort kennt. Beautiful Mind, für die, die den Film nicht gesehen haben. John Nash ist genial und er ist Mathematiker, aber er ist auch verrückt. Er sieht Dinge, die nicht da sind. Er lebt in einer Welt, die nicht da ist, ohne zu merken, dass sie nicht da ist. Er sieht Menschen, die nicht da sind. Und als Zuschauer checkt man das lange, lange in dem Film nicht, dass diese Menschen, mit denen er dauernd redet, gar nicht da sind. Das ist irgend so ein Spionagekommandant da irgendwie, so ein Geheimagent. Dann ist es sein Kommilitone und ein kleines Mädchen. Und irgendwann checkt er, dass er krank ist, dass diese Dinge nicht real sind, dass er zwischen real und nicht real nicht unterscheiden kann. Und das macht ihn fertig, das macht ihn völlig fertig. Und er lernt dann im Laufe seines Lebens, und das finde ich jetzt das Entscheidende, das Reale vom Nichtrealen zu unterscheiden. Und er kommt wieder auf die Beine, er bleibt verrückt, aber er wird wieder fit zu unterrichten. Wir schauen uns einen kurzen Clip an.
Ich habe daran gedacht, vielleicht wieder zu lehren.
Ein Unterrichtsraum mit 50 Studenten kann auf jeden einschüchternd wirken. John, abgesehen davon bist du ein furchtbarer Lehrer.
Ich bin gewöhnungsbedürftig. Ich hatte gehofft, ich hätte immer noch etwas beizutragen.
Was ist mit den... Na, du weißt schon, sind sie verschwunden?
Nein, das sind sie nicht. Das werden sie vielleicht auch nie. Aber ich habe mir angewöhnt, sie zu ignorieren. Und als Resultat dessen haben sie mich wohl aufgegeben. Denkst du, dass das genauso ist wie mit all unseren Träumen und Albträumen, Martin? Dass man sie ständig füttern muss, um sie am Leben zu erhalten?
Aber John, dennoch verfolgen sie dich.
Sie gehören zu meiner Vergangenheit, Martin. Jeder wird von seiner Vergangenheit verfolgt. Also dann... Auf Wiedersehen.
John, ich rede mit dem Fachbereich. Vielleicht im Frühjahr. Hey, Nash. Bist du verängstigt?
Verschüchtert. Versteinert. Verschreckt. Verblüfft durch dich. Also du solltest Alicia besser anrufen.
Ja, ich rufe sie an.
Sprichst du mich noch mit ernste Schwierigkeiten?
Er hat sich angewöhnt, sie zu ignorieren, und aufgrund dessen haben sie ihn wohl aufgegeben. Ich glaube, aus der Kraft Gottes zu leben, so dass sie jeden Tag mir tatsächlich die Energie gibt, die ich brauche, das ist etwas Ähnliches zu tun wie John Nash. Das Reale vom Nicht-Realen unterscheiden lernen. Das Nicht-Reale ignorieren, das Reale zu füttern. Ihr versteht mich, glaube ich, nicht. Ich würde sagen, man könnte sagen, wir alle hören Stimmen. John Nash sieht Leute, wir hören Stimmen. Stimmen wie, du hast es nicht verdient, geliebt zu werden. Ich weiß nicht, ob das jemand mal gesagt hat oder ob woher diese Stimme kommt, aber wir hören sie manchmal. Oder die Stimme wie, du wirst es sowieso nicht schaffen. Gott hat dich vergessen, so wie es dir geht, Gott hat dich vergessen. Oder es ist alles hoffnungslos. Oder versteck dein wahres Gesicht, vertraue niemand. Was weiß ich, was wir für Stimmen hören, die uns beschreiben, wie das Leben ist. Und die uns Kraft kosten. Diese Stimmen kommen aus der Vergangenheit. Und wir werden von unserer Vergangenheit verfolgt, sagt er. Wir hören heute noch auf diese Stimmen. Und sie powern uns aus. Und Gottes Kraft zu erleben, bedeutet eigentlich für mich, ich höre einer anderen Stimme zu. Und ich glaube diesen Stimmen nicht, ich glaube einer anderen Stimme. Diese Stimmen mögen noch da sein, aber ich identifiziere sie als nicht real. Nicht die Stimmen, die die Wahrheit über mein Leben sagen. David kannte diese Stimme. Ich glaube, er war ein Mann, der diesen anderen Stimmen öfter zuhörte. Und es gab Grund, über sein Leben zu sagen, du hast es nicht verdient, geliebt zu werden, so wie du dich anstellst. Und es gab Grund zu sagen, du wirst es eh nicht schaffen. Und David ist ein Mann, der angefangen hat, die andere Stimme zu hören. Du bist wertvoll. Du kannst aufhören zu kämpfen davon. Oder du, die Geschichte macht dennoch Sinn, trotz dessen, was du erlebst. Sie macht dennoch Sinn. Fang an, mir zu vertrauen, dass sie dennoch Sinn macht. Oder die Stimme, ich bin dir gnädig. Du musst dich nicht mehr verstecken. Ich bin dir gnädig, glaub es mir. Kraft in euer Leben reinzukommen, wird bedeuten, zu überlegen, wo und wann und wie höre ich diese Stimmen? Wie kann ich diesen Stimmen Aufmerksamkeit schenken, die Gott in mein Leben reinspricht? Es würde dein Leben mit Kraft erfüllen. Ich weiß nicht, was das für dich bedeutet. Für viele bedeutet es regelmäßig irgendwie Stille. Für andere was anderes. Überlegt es für dich. Aber ich glaube, es ist nicht viel mehr. Die Kunst, ein Leben aus Gottes Kraft zu führen, ist nicht viel mehr, als zu lernen, die Stimmen, die nicht die Wahrheit über mich sagen, zu ignorieren und wenn sie bleiben, sie immer weniger zu hören und sie verlieren Macht über uns und der Stimme Gottes immer mehr zuzuhören. Und vielleicht ist es etwas, was Gott dir 100-mal sagen muss, dass du wertvoll bist. Meine Zeit ist genau jetzt um. Wozu ich überhaupt nichts gesagt habe, ist, dass es auch wichtig ist, mit Gott irgendwann mal anzufangen. Das ist nicht einfach etwas, was ich mir einbilde. Ne? Wenn Gott also so über mich denkt, dann sage ich mir jetzt mal diese Dinge da so über Gott. Ich glaube, es braucht irgendwie einen Punkt in deinem Leben, wo du dich einlässt auf Gott, wo du anfängst, mit ihm zu leben, wo etwas ganz Neues in dein Leben reinkommt. Und dann wird es noch ein Prozess sein, Gottes Stimme, die in dein Leben immer mehr reinredet, mehr zuzuhören als den anderen Stimmen. Man müsste jetzt eigentlich was dazu sagen, wie man ein Leben mit Gott anfängt und was Jesus in dieser ganzen Thematik für eine Rolle spielt. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn du bisschen was verstanden hast, aber ganz viel noch offen ist, dann kannst du Leute ansprechen, mich nachher ansprechen nach dem Gottesdienst oder so. Oder einfach die nächsten Male kommen und gucken, ob die anderen drei Predigen das ergänzen, was ich heute nicht gesagt habe.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.